So, herzlich willkommen bei herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Thilo Mischke Uncovered Podcast und wir probieren, so wie der Hörer vielleicht jetzt mal hören kann, ein neues technisches System aus. Wir haben so Bügelkopfhörer. Wir, das sind Fuck.
Hi.
Und ich. Und wer Fuck ist, erzähle ich gleich. Ich werde noch ein bisschen erzählen, dass wir diese neue Technik ausprobieren und wie toll das ist und wo wir sind. Wir sitzen nämlich gerade in meinem Wohnzimmer in Berlin.
Sehr gemütlich.
Sehr gemütlich. Und denn, wir dürfen nichts erzählen. Das ist das Problem. Wir dürfen nichts über 2020 erzählen, was wir vorhaben, was wir machen. Und Fuck, also Fuck ist sehr jung, kommt aus Leipzig und arbeitet für meine Firma. Beziehungsweise für die Firma von Kaspar und allen anderen und mir. Und das ist nicht unsere Firma, sondern das ist, wir alle arbeiten ja am selben Strang. Und ich glaube, warum Fuck heute Gast ist, ist, weil mir sehr viele Leute schreiben nach dem Podcast oder wenn eine Sendung ausgestrahlt wurde, wie arbeitet man eigentlich für so eine Sendung und wie kommt man dahin und wie macht man das? Und Fuck hat sich bei uns beworben und arbeitet jetzt seit 2 Jahren bei uns. Und warum? Das erzählt er gleich. Ich werde mich jetzt nochmal anders umsetzen, weil ich nämlich noch Kopfhörer zum Testen habe, ob das hier auch alles so gut funktioniert. Die nehme ich jetzt mal ab. So. Und vertraue darauf, dass diese Aufnahme jetzt einfach immer weiterläuft.
Ja, wird schon. Das sehen wir ja.
Ja, danke Fuck, dass du hier bist, dass wir nicht darüber reden dürfen, was wir alles erleben im 2020. In keinster Weise dürfen wir darüber, also wir dürfen überhaupt nichts sagen. Also du musst dich echt...
jetzt so distanziert?
Also ich erkläre dem Hörer und den Hörerinnen, ich habe mich gerade so ein bisschen weggesetzt in meinen Ohrensessel, in dem ich normalerweise lese. Fuck sitzt auf der sogenannten Rekamiere, auf der ich manchmal liege.
Sehr bequem, ja.
Ich wollte mich eigentlich auch, also wenn du darfst bequem sitzen, dann möchte ich auch bequem sitzen. Aber
sehr gerne. Sieh nur ein bisschen, also...
Und wir haben auch viel zu früh angefangen. Ich wollte noch meine geräuschlose E-Zigarette vorbereiten, die ich heimlich rauchen kann. Ich wollte noch eine Cola aufmachen, aber das können wir ja machen. Das ist ja das Gute an diesem Podcast und an dieser neuen Technik.
Wir sind einfach so mobil.
Wir können uns bewegen. Und wir haben eben jetzt diese Bügelkopfhörer, die will ich kurz erklären. Das sind so eine Kopfhörer, die man manchmal sieht, wenn Florian Silbereisen so eine Stadionshow auf einer ZDF-Bühne moderiert. Da hat er so fleischfarbene Drahtbügel. Und genau das ist das, was wir auch hier jetzt benutzen für diesen Podcast. Damit endlich die Tonqualität gut ist, man aber immer noch hören kann, was drumherum passiert. Hier in meinem Wohnzimmer hört man nichts, weil wegen Wohnzimmer.
Wegen Wohnzimmer.
Und ich darf ja nicht sagen, wo wir wohnen und das ja alles gefällt. Darf ich mich jetzt hier auf den Sessel weit entfernen?
Ja, das war gut. Wirkt nur ein bisschen komisch, aber die Leute sehen ja eh nicht.
Diese Leute sehen es ja nicht, ist ja ein Podcast. Also, kurz nochmal zu Fuck. Fuck hat sich vor 2 Jahren bei uns beworben, saß schwarz gekleidet, wie so ein...
Und jetzt immer noch?
Und ne, du hast jetzt, heute hast du zum Beispiel eine blaue Jeans an und weiße Socken und du hast auch weiße Sneaker angehabt, was mich sehr überrascht hat.
Das liegt daran, weil mein Fuß kaputt ist.
Stimmt.
Und das sind die einzigen Schuhe, die mir gerade passen.
Also für alle Hörer und Hörerinnen, Fuck hat bei uns angefangen, um sich eigentlich immer krank schreiben zu können, weil er irgendwann mal die Treppe runtergefahren... Nee, weil du dir den Fuß eingeklemmt hast in einem Produktionswagen und seitdem schwillt dein Fuß regelmäßig an, ne?
Ja, da merkt ihr echt, dass Drehs manchmal gefährlich sein können.
Und dabei kommst du kaum auf Drehs mit. Und das ist, glaube ich, die erste Frage, die ich dir stellen möchte. Die meisten glauben, wenn man sich bewirbt, bei egal, bei Florida TV für Joko und Klaas oder bei uns für Uncovered oder bei Galileo, was ja Storyhouse wäre und andere Produktionsfirmen, dass man sofort mit auf den Dreh kommt. Was mich bei dir allerdings überrascht hat, ist, du bist gar nicht, also du könntest ja viel öfter mit auf Drehs mitkommen.
Ich komme mittlerweile nicht mehr.
Warum nicht?
Na, jetzt bin ich mal mehr in der Post-Production zuständig in der Firma.
Was ist die Post-Production? Erklär doch mal dem Hörer und den Hörerinnen, was das genau bedeutet. Also was gehört dazu, wenn man Post-Production macht? Also vielleicht verrate ich kurz eine Sache. Fuck macht diese großartigen Trailer, die er vielleicht aus dem Internet kennt.
That's me.
Und das machst du auch ziemlich alleine, also also relativ unabhängig von allen anderen. Du setzt dich so hin und baust diesen Trailer und dann zeigst du ihn ja und...
Genau.
Ist das das, was du wolltest, so frei zu arbeiten? Weil viele möchten gar nicht so frei arbeiten.
Also das Freiarbeiten ist natürlich schon in der Hinsicht sehr gut, dass du, wie es der Name sagt, einfach deine Freiheiten hast. Kann aber sehr überfordernd sein, weil wir haben ja, also wir drehen ja immer mit sehr viel Material. Und wenn du das dann alles bekommst und dann durchsichtest, nach dem richtigen Shot schaust und das nimmt halt am meisten eigentlich Zeit in Anspruch, als das Schneiden an sich.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr euch wundert, dass Fuck so konzentriert redet, mehrere Leute haben im Büro heute gesagt, wenn du mit Thilo den Podcast machst, bitte konzentrier dich darauf, wie du sprichst, denn du nuschelst sehr. Und das Lustige war, mir war das gar nicht bewusst. Und dann erzählte
mir auch Fuck, nicht.
Du hast mir das dann so erzählt und dann habe ich nichts verstanden von dem, was du mir erzählt hast. Also du hast in dem Moment so sehr genuschelt, aber ich finde, das geht. Also du kannst ganz normal.
Die Leute können ja sagen, ob die mich verstehen oder nicht.
Genau, dann werden sie reagieren, dann machen wir einfach noch einen Podcast und noch einen Podcast. Noch, bis sie, wir erzählen immer dasselbe.
Bis ich reden kann.
Genau. wofür hattest du dich damals eigentlich bei uns beworben? Was wolltest du eigentlich machen als Hauptaufgabe? Das war schon eigentlich genau dieser Postproduktion.
Nee, also damals war es eine Stellenausschreibung von unserer Firma.
Ja.
Als Praktikant einfach nur. Richtung, glaube ich, Redaktion.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir alle bemerkt, dass Redaktion mir nicht so sehr liegt in der Zeit. Und da haben wir festgestellt, also ich habe ja auch in der Zeit die Trailer angefangen.
Ja.
Eigentlich aus Eigeninitiative oder ich weiß gar nicht, ob es dein Vorschlag
war. Nee, du hattest ja so, das ist ja immer so ein Problem ein bisschen mit Praktikanten. Man weiß nicht, was man ihnen zutrauen kann. Genau. Und sie selbst langweilen sich aber auch schnell, weil sie sich auch nicht trauen zu sagen, ja, ach, gib mir doch mal eine Folge uncovered, ich mache die jetzt einfach mal selber. So.
Ja.
Und dann haben wir dir, glaube ich, einfach genau diese Trailer gegeben, weil das ja damals König Jimde gemacht hat.
Hat er es?
Der hat ja den ersten und den zweiten Trailer, glaube ich, gemacht.
Den großen?
Die großen,
ach, ich genau. Ich meine ja für jede Folge.
Genau, aber der hatte halt keine Kapazitäten,
stimmt,
die kleinen Trailer auch zu schneiden. Deswegen haben wir gesagt, mach du das doch. Und dann hast du uns ja so krass so weggehauen. Das war dann so, wow, da liegt dein Talent, also im Schnitt.
Ja, dann habe ich es auch bemerkt, dass ich das kann.
Und genau, dann warst du Volontär bei uns. Also das heißt 18 Monate oder 12, ich weiß gar nicht.
Also ich habe 6 Monate Praktikum gemacht und dann 12 Monate Volontariat.
Genau, und in diesem Volontariat hast du auch so richtig so Schnittschule und...
Genau, ich hatte dieses Avid ist ein Schnittprogramm, so ein Training bekommen für einen Monat, wo ich das alles ausführlich mitbekommen habe,
ja,
gelernt habe. Also Avid ist das Programm, mit dem wir die Uncovered-Filme schneiden für alle
interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen. Und und jetzt bist du seit 3 Jahren?
Insgesamt 2 Jahre jetzt, oder?
Praktikum,
Volontariat.
Lustig, das kommt mir länger vor. Ich finde, das Coole ist ja bei dir, dass du irgendwie so von dieser Firma so ein elementarer Bestandteil geworden bist. Also du bist jetzt nicht irgendwie so, fuck der mal. Bei dir ist auch was ganz Seltenes passiert, was eigentlich zum Beispiel in meinem Volontariat eine Katastrophe war. Dieses, du bleibst eigentlich immer der Volontär oder der Auszubildende in einer Firma, wenn du nicht weggehst. Aber irgendwie war das bei dir nie, stand es nie zur Debatte, dass du jetzt der Kleine bist, der erstmal alles lernen muss, sondern du hast ja bei uns eigentlich komplettes, volles Vertrauen und kannst machen, was du willst. Also du bist auch sehr selbstständig und hast auch Mitspracherecht und kannst mitentscheiden. Aber das konntest du, glaube ich, eigentlich schon von Anfang an. Es war eigentlich immer wichtig, dass du...
Das hast du auch von Anfang an betont eigentlich.
Dass du genau mitentscheiden kannst und auch deine Meinung
aus. Das ist sehr krass.
Ja.
Weil ich wusste gar nicht, dass... Also ich war noch der festen Meinung, dass man eigentlich immer so, wenn man Praktikant ist oder so, man sich immer unterordnen muss. Und da war es komplett neu für mich, dass man halt sozusagen gleichberechtigt ist in der Arbeitsebene. Weil, das ist für mich Definition von flache Hierarchie einfach, dass jeder was sagen kann zum Thema. Und das wird gleichwertig gewertet, so, weißt du?
Ich fand das immer wichtig, weil letztendlich bist du 15 Jahre jünger, glaube ich, als ich. Oder, nee, wie alt bist du?
25.
Dann bist du
13?
13 Jahre jünger als ich. Und du hast nochmal so eine ganz andere Sicht auf Dinge, die, weißt du, so, ich mache das jetzt schon so lange und dann ist man so, ja, das so läuft eine Sache. Und ich finde, jemand, der dann irgendwie 13 Jahre jünger ist und der eben das ganz anders sehen kann als einen, das kann einen irgendwie echt weiter auch selber weiterbringen. Also warum sollte ich mich darauf ausruhen, dass ich eben älter bin und das schon etwas länger mache? Das heißt selten irgendwas Gutes, finde ich. Wenn ich so in andere Firmen gucke, oder beim Fokus, für den ich arbeite, wo ich irgendwie jede Woche mich irgendwie mit Redakteuren überwerfe, weil die überzeugt sind, dass so wie ich arbeite vollkommen falsch ist, weil sie es ja anders gelernt haben und so ist es richtig. Ich finde, um, glaube ich, irgendwie so beweglich zu bleiben oder jung, ist es cooler, wenn man auf die Jungen auch hört. Ja. Also du kannst natürlich, wir hatten auch Konflikte, erinnere dich, mein Lieblingskonflikt mit dir, den erzähle ich.
Jemals Konflikt?
Einen.
Welchen?
Das ist der Dreh, weißt du ganz genau, vor der Darien-Folge, wo es darum ging, nochmal alle Batterien durchzuladen.
Scheiße, ja.
Und du aber gesagt hast, du hast keinen Bock, weil da musst du ja, weil wir, also um es zu erzählen, es gab ja bei Uncovered, waren wir mal im Darien Gap und das war ja so einer der aufwendigsten Drehs, die wir je hatten.
Ist ja schon ganz verdrängt, ey.
Ja, ist auch gut, dass du, aber dazu erzähle ich gleich was. Und da war es ja wichtig, dass wir komplett geladene Batterien haben, also auf dem ganzen Dreh. Der durfte nicht einmal geladen werden.
Das Equipment musste einfach vollständig da sein
und, genau,
und bereit sein.
Und es hätte bis morgens um 4 oder so gedauert.
Ja, und ich hatte an dem Tag schon Pläne und habe meine Interessen einfach über den Dreh.
Was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber in so einer Situation, wo es am nächsten Morgen losgeht, war es halt hart. Und da habe ich dann irgendwie, hast du zu mir gesagt, dann muss ich ja bis um 4 hier sitzen. Da meinte ich zu dir noch so. Und da war das einzige Mal, wo ich so diese flache Hierarchie aufgelöst habe. Da meinte ich so, Fuck, ich werde jetzt in den nächsten 14 Tagen durch den Urwald robben. Möchtest du, dass ich meine letzte Nacht in Berlin anstelle von dir im Büro sitze und die Akkus lade? Und da hast du dann so geil so, Stimmt, hast recht. Und danach hat sich aber auch deine Einstellung zur Arbeit komplett geändert. Du bist danach nochmal erheblich selbstständiger geworden.
Findest du?
Ja.
Seit dem Punkt.
Ja, seit diesem Punkt.
Das ist mir aber nicht bewusst geworden.
Uns allen ist es aber aufgefallen.
Ach so.
Das war dann so, dass du davor immer so ein bisschen auch auf Aufgaben gewartet hast.
Ah ja,
und
stimmt.
Wie durch dieses Erlebnis hast du so gemerkt, okay, ich muss mir meine Aufgaben hier auch suchen, weil die anderen haben nicht mal Zeit, mir Aufgaben zuzuteilen. Und seitdem läuft es eigentlich perfekt. Und das war das einzige Mal, wo ich sagen würde, okay, aber du bist halt auch noch jung und da verstehe ich das auch. Und also ich benutze es immer so bei Patrick zum Beispiel oder bei anderen Praktikanten immer als Beispiel, wie das funktioniert. Also zum Beispiel bei Julia, unser Podcast, also hier die Podcast-Hörer kennen sie. Lieben Gruß an Julia. Wir vermissen sie auch sehr. Sie hat jetzt eine Pause. Sie studierte jetzt in Taiwan. Da war das am Anfang auch so. Sie war auch so komplett orientierungslos und hat aber dann von alleine irgendwann festgestellt, okay, wenn ich hier was schaffen will, muss ich mir meine Aufgaben selber setzen.
Und man muss auch zur Verteidigung sagen, dass es halt ein bisschen ungewohnt ist, glaube ich, wenn man neu in so eine Arbeitswelt kommt, dass man selber Initiative ergreifen muss vielleicht. Und man denkt vielleicht am Anfang, dass die, sag ich mal, Chef und Chefin zu dir kommen und dir die Aufgaben geben. Und wenn dir das von Anfang an nicht bewusst ist, dass man da echt überfordert ist. Aber ich finde, man kommt sehr gut rein.
Ja, man wartet einen Moment. Manche erkennen das ja von alleine, dass sie hier was, manche eben nicht. Und bei manchen Mitarbeitern ist es auch so, oder Praktikanten, da merkst du halt relativ schnell, okay, das haut nicht hin. So, da geben wir ihm jetzt irgendwie so normale Aufgaben, so Dinge, die niemand im Büro erledigen wollte, irgendwie Festplatten beschriften oder irgend sowas. Also so, weißt du, so, das soll er dann für sein Praktikum machen und dann, aber dann gibt es ja auch manchmal Überraschungen, dass du jemanden hast, der im Praktikum erst irgendwie nicht so fähig erscheint, aber dann irgendwie über seine Aufgaben hinauswächst und dann besser wird.
Ja.
So, und du merkst halt relativ schnell, der Mensch ist belastbar. Also wir versuchen ja, die Leute nicht krass auszubeuten, das versuchen wir ja wirklich nicht. Aber man muss schon viel Zeit auch bei uns investieren.
Boah, belastbar ist ein gutes Wort.
Ja.
Ey, wie viel, also wirklich schlaflose Nächte ich mal schon hatte. Nochmal zum Thema zurück, Post-Production. Ja, ja. Alles Material, was bei uns im Büro ankommt, verwalte ich.
Ja.
Ordne ich. Und ich lege den Schnitt an sozusagen, was ich auch gelernt habe jetzt durch mein Training.
Ja.
Und das heißt, manchmal ist es so kurzfristig, dass das Material ankommt. Ich habe 2 Tage Zeit, um den Schnitt anzulegen. Und das muss alles, also sehr getaktet laufen. Und dann, ich weiß noch, einmal saß ich bis 7 Uhr morgens. Also ich war um 10 Uhr im Büro, 10 Uhr morgens. Und dann bis 7 Uhr morgens zum nächsten Tag saß ich da, weil die Nacht davor hat irgendwie der Prozess aufgehört.
Ja.
Und dann musst du natürlich als Verantwortlicher da sitzen, monitoren, dass alles gut läuft. Und ich hatte dann irgendwann doppelt gesehen, glaube ich.
Aber du weißt halt, wenn du eben deine Arbeit machst, können wir erst richtig arbeiten. Also es ist halt auch ein total wichtig, das ist keine dummen Aufgabe, sondern es ist ein richtig wichtiger Teil des ganzen Ablaufs, wenn wir dann mit unseren klebrigen Festplatten von einem Dreh wiederkommen und es dann eben ganz schnell auch mal gehen muss. Und das ist auch so, ich finde das richtig beeindruckend, was du da machst, weil ich das so, die A, mir die Geduld fehlen würde und B, auch die Geduld und C, die Geduld, hauptsächlich die Geduld.
Vor allem Geduld.
Ja.
Und halt eine sehr krasse, also du musst echt belastbar sein einfach. Also Jan hat mir jetzt auch beigebracht, unser Color Grader, der hat mir ja das alles auch ein bisschen beigebracht.
Warte, ich erkläre kurz für die nicht wissen, was Color Grading ist. Wenn ihr eine Uncovered-Folge seht im Fernsehen oder auch Joko und Klaas, eigentlich alles wird mittlerweile gecolor graded, außer, glaube ich, GZSZ und TAF.
Das weiß man nicht. Bestimmt auch.
Ich glaube, das sieht immer so blass alles aus. Also wenn ihr zum Beispiel, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ein Bild sehen würdet, einen Ausschnitt von der Kamera von Uncovered, dann ist es total grau. Also so fast
flach.
Flach, also fast farblos. Erklär du, ist dein Job.
Damit man dann in der Postproduktion als Farbkorrekteur mehr Freiraum hat, um die Farben zu korrigieren und gewisse Looks zu erstellen.
Genau, also so, wenn man dann zum Beispiel im Irak ist, dann willst du dieses grün-braune, dieses orangene, diesen Ton. Ja. Und damit er eben nicht nur auf der Wiese ist, sondern sich dieses, du kannst dann es ist wie ein Stilmittel eigentlich.
Ja, voll.
Du kannst dann so eine Trockenheit eben durch die Bildfarbe mitgeben.
Macht sehr viel aus.
Ja, finde ich auch.
Und Jan macht das sehr gut.
Finde ich auch. Und würdest du das eigentlich auch machen? Können wir gleich hier so weiterreden? Ich meine, dieses Color Grading?
Naja, das Ding ist, voll gerne. Aber ich bin auch gerade in einer Phase, wo ich mich mit dem Schnitt mehr reinfuchsen will und besser werden will. Weil ich schneide, hab ja bis jetzt immer nur so Trailer und so solche Geschichten geschnitten. Aber so ein richtig großes Film ist, glaube ich, der Next Step für mich.
Das war ja genau das, was ich ja mit dir auch schon am Telefon besprochen habe, dass ich ja dieses Jahr, ich habe mit Kasper, können wir dir hier erzählen, ich habe mit Kasper darüber gesprochen.
Okay.
Kasper hat
Spannend.
Kaspar hat noch ein bisschen Schiss. Er würde dann eher wollen, dass du erstmal so ein Teilsegment schneidest.
Oh, ja, voll gerne.
Ja, also bevor ich, also ich war ja da etwas euphorischer, was dich betrifft, machst du gleich einen ganzen Uncovered-Film, schneidest du.
Das ist ein bisschen
heftig. Aber Kaspar meinte, nee, lass uns doch einen Teilschnitt. Moment. Oh, wir dürfen darüber gar nicht reden.
Was?
Naja, was du dieses Jahr möglicherweise schneidest.
Das nicht, aber dass ich schneide, ist ja okay.
Dass du schneidest, ist okay, genau.
Inhalt, lass euch überraschen, was wir machen werden.
Und genau, weil ich finde, weil wir haben so, du bist echt so, wir haben auch tatsächlich immer Angst, dass du gehst, ne? Das ist immer so eine aktive Angst. Weil das ist auch so, Hannes, unser Buchhalter, sagt dann immer so, naja, vielleicht geht Fug auch einfach irgendwo anders hin. Weil das ist ja, ich kenne das ja von anderen Firmen, wenn jemand gut ist, dann geht er ja auch. Also dann geht der, wo ist der, wenn jetzt irgendwie eine andere Firma dir das dreifache Gehalt anbietet, ja, und du sollst irgendwie Werbefilme schneiden, dann ist es natürlich auch.
Dann kaufe ich ja meine Seele.
Nein, Spaß. Nee, aber es ist ja, ich glaube, das ist auch schon reizvoll. Ich meine, es ist, glaube ich, anstrengender, Werbefilme zu schneiden, und du hast automatisch weniger Freiheit.
Das stimmt. Ja, aber dann habt ihr das Glück, dass ihr so gute Arbeitskollegen seid, und sehr nett seid, und ich mich sehr wohlfühle.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch das, was ich, das war auch Kaspar uns allen eigentlich immer wichtig. So, ich bin ja selten im Büro, aber dass dieses Arbeitsgefühl, also weil zum Beispiel ist ja bei uns dieses Loyalitätsding ist ja total wichtig. Also
voll wichtig, ja.
Wir wollen nicht, dass du uns hörig bist, so wie bei Google oder so, oder bei den Riesenfirmen, wo du dann, oder wie gesagt, ich stelle mir das dann immer bei Spotify so vor, dass die irgendwie alle sich die Hände einklatschen, wenn die morgens zur Arbeit gehen, und dann irgendwie so, haben sie eigentlich so eine Nummer auf der Brust, wo so Spotify steht, und wann bin ich dieser Firma beigetreten, und
okay. Das wäre ja großen Firmen so, ne?
Aber genau, das ist ja das nicht. Firmen. Also jeder darf sein eigener Charakter bleiben bei uns.
Ja.
Aber man sollte loyal sein. Und wenn's, was ich ja ganz oft sage, ist, wenn du ein Problem hast, sag's gleich sofort direkt raus.
Anfangs hatte ich Probleme damit, aber mittlerweile sage ich ja meistens.
Das ist ganz wichtig. Gefällt. Also auch da wieder, wichtig, ja, da wieder ein Beispiel aus meinem Arbeitsleben. Das ist lustig, was für so komischer Zeitcampus, der Berufe-Podcast.
Ja, aber das, das interessiert wahrscheinlich auch sehr viele Leute, die mein Alter sind, oder?
Ich glaube auch, ja. Achtung, ich mache jetzt eine Cola auf.
Ah.
Das war, ich habe das auch beim Stern zum Beispiel oder bei der Bild am Sonntag oder eben beim Fokus. Ich habe das Gefühl, jeder dort behält seine Probleme mit sich, klärt die dann schwierig beim Betriebsrat. Alle sind passiv-aggressiv, jeder ist irgendwie kniffig. Und das will ich irgendwie, ich meine, wir sind eine kleine Firma, aber das wollte ich auch von Anfang an vermeiden, dass es dieses so Neid, Missgunst, der andere arbeitet weniger, der andere arbeitet mehr, und dass jeder auch genau weiß, was die Aufgaben des anderen sind. Mhm. Auch wenn man nicht weiß, was der macht, aber dass zum Beispiel sich im Büro niemand wundert, dass ich selten da bin. Dass jeder weiß, okay, er ist halt von März bis Oktober am Stück unterwegs. So, dann muss er auch nicht von Dezember bis Januar jeden am Wochentag da sein.
Ey, Kommunikation ist so wichtig.
Ja, einfach. Ich verstehe auch nicht, warum das in Firmen so kompliziert ist. Ich verstehe es einfach nicht.
Bei kleinen Firmen ist es wahrscheinlich einfacher.
Nee, aber auch bei großen Firmen. Es sind ja meistens persönliche Probleme mit zwischen zwei Leuten.
Ach so.
Also, auch wieder aktuelles Beispiel aus dem Fokus, kann ich jetzt erzählen, auch ohne Scham. Habe mich letzte Woche bis aufs Blut mit der Auslandsressortleiterin vom Fokus gestritten, was dazu führte, dass ich nicht wollte, dass mein Name unter dem Artikel steht, den ich geschrieben habe.
Wirklich?
Weil sie den so redigiert hat, dass es mir nicht mehr gefallen hat.
Oh.
So. Und dieser Konflikt, dass das so weit gekommen ist, basiert nicht darauf, dass wir unzufrieden waren mit der textlichen Qualität, sondern dass einfach da unausgesprochene Missgünstigkeiten zueinander. Aggression, irgendwie, ich bin aber auch wahrscheinlich beim Fokus daneben. Alle denken, ich bin arroganter Fuppel, weil ich da auch nie sitze an meinem Schreibtisch und lange bleibe von 9 bis 18 Uhr, sondern so auftauche und verschwinde, so wie es mir passt, weil ich auch, aber auch da der Überzeugung bin, wer schreibt, muss nicht in einem Büro sitzen. Und Hauptsache, du machst deine Geschichten.
Ja.
So, und durch diese Konflikte aber beim Fokus ist es so, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf dieses Schreiben. So, weil ich mich sowieso wieder über, irgendwie, entweder streite ich mich mit ihr oder ich streite mich mit dem Politikressortchef oder ich streite mich mit den Textchefs, und das ist auch erst entstanden. Das war nicht von Anfang an so, das kam erst viel später. Deswegen ist es so, weißt du, wenn die von Anfang an.
Woher rührt denn das?
Also, da gibt es verschiedenste Analysen und Überlegungen, warum das so ist. Aber auf jeden Fall muss es vorbeigehen. Ich will ja mit den Leuten zusammenarbeiten für diesen Fokus, der mir ja nicht mal, wo ich so denke, okay, das ist ein interessantes Heft. Aber politisch bin ich überhaupt nicht auf einer Ebene mit diesem Heft.
Okay.
Und aber man kann, es ist halt ein Heft, wo du Geschichten schreibst, und das fühlt sich immer besonders an.
Ja.
So, und solange es nicht irgendwie St. Pauli-Nachrichten sind, kennst du die?
St. Pauli.
Kennst, das ist
nur eine Fußballmannschaft St. Pauli.
Ja, St. Pauli-Nachrichten ist ein so Porno-Magazin gewesen.
Ach so.
Nee. Nicht Porno, sondern es gab in der Bundesrepublik Deutschland war Pornografie am Kiosk verboten, aber es gab immer so Sexhefte, so Coupé, St. Pauli-Nachrichten, ganz viele gab es davon.
Ich glaube, dafür bin ich zu jung.
So Blitzrevue, da bist du wirklich zu jung für, ist total lustig. Die sind auch alle weg, seit es Internet gibt und dort Pornografie erhältlich ist, gibt es diese Hefte nicht mehr.
Also ich bin ja kurz nach der Wende geboren, ne?
Ja, aber ich meine, dann hast du dich halt für Pornohefte interessiert mit 16, das war 2006.
Ah, okay, ja.
15 und 11. Aber da war Internet schon da, weißt du, da gab es... Da gab's
ja, aber ganz rudimentär, aber man findet da schon was.
Ja, eben. und wir waren bei den Konflikten, genau. Und
ja,
das führt halt dazu, dass das Heft scheiße wird, weil die Leute nicht miteinander auskommen. Und bei uns darf es das nicht geben. Also auch bei in der Firma nicht, auf den Drehs nicht. Es darf einfach keinen Konflikt, der nicht angesprochen wird, geben. Und jeder angesprochene Konflikt ist ja auch viel besser.
Ja.
Viel leichter. Guckst du noch parallel, ja, auf den Eric, dass der ordentlich aufzeichnet? Ja.
Also ich gucke an.
Man sieht das ja auch an den. Zeit. Ja, läuft an jetzt. Genau, wenn es läuft, ist gut. Dann wissen wir, ob. Ja,
ja,
du passt alles da ein bisschen auf.
Ich habe alles einen Überblick.
Aber was ja auch interessant ist, also Fuck.
Ich.
Genau. Wie oft wird ein Witz mit deinem Namen gemacht?
Zu oft. Und ich höre das an dieser Stelle, damit es jeder hört, ich höre das nicht gerne, wenn Witze mit meinem Namen gemacht wird.
Was, nenn mir mal so ein paar Witze. Du musst die Witze selber machen. Nenn mir mal, was gibt's? Also es gibt Fuck.
Das ist das häufigste, glaube ich.
Das ist das häufigste.
Fuck you, ja. Fuck.
Moment, heißt du nicht bei Instagram auch so?
Fuck you heißt ich, ja.
Du machst also selber einen Witz mit deinem
Namen. Ich darf das.
Oh ja, stimmt.
Der Rest nicht.
Und falls man sich wundert, in der Nuscheligkeit von Fuck, dass Fuck ein Dialekt hat, Fuck kommt nämlich aus Leipzig.
Leipzig.
Ja.
Ja, aber man hört jetzt nicht raus, das ist Sächsisch, oder?
Doch.
Nee.
Ich finde schon.
Wirklich?
Ja, du hast große Schwierigkeiten mit der D- und T-Bildung. Also mit
D und T?
Ja, also das ist sozusagen Dresden.
Dresden.
Ja, jetzt sagst du es ordentlich, weil wir gerade darüber reden. Aber du hast so das, also man hört es auf jeden Fall raus, dass du nicht aus Berlin kommst.
Ja, das kann sein, ja.
Du
nanntest es doch Leipziger Singsang, oder?
Ja, genau. Dieses dieses so, was auf jeden Fall angenehmer ist als das sächsische, dieses Dresdner Sächsisch. Das finde ich zum Beispiel viel härter, weil das dann schon so fast irgendwie so, das ist so wie so eine böhmische Waldsprache, das Dresdner.
Ja, das ist meins.
Und so Leipziger und Berliner sind sich ja sowieso sehr nah.
Sind die das?
Ja, ich finde schon. Als Vorort von Berlin finde ich Leipzig.
Vorort. Wir sind eigentlich ein Stadttilo.
Ich weiß, aber Leipzig sagt man ja mal, fühlt sich an wie Berlin vor 20 Jahren. Und das stimmt auch.
Ja, man, ja.
Es ist eigentlich immer noch so, ich war lange nicht mehr in Leipzig.
Leipzig wird immer voller. Die Preise steigen an, Mietpreise steigen an.
Wer zieht denn nach Leipzig? Studenten oder wer?
Studenten.
Weil Industrie, da ist Porsche ist da, glaube ich, Amazon ist da, ne?
Amazon.
Habt ihr da nicht so eine Zentrale in Leipzig?
Nee. Oder doch?
Ich glaube, ihr habt da.
Ich weiß es gar nicht. Sorry, Leipziger, ich habe alles vergessen.
Ist nicht so schlimm.
Ich bin jetzt voll in Berlin angekommen.
Was die Leute ja am meisten an diesem Podcast mögen oder oft mögen, wenn man über die Leben des Gesprächspartners spricht. Also, du bist in Leipzig aufgewachsen.
In Leipzig, ja.
Als Kind vietnamesischer Eltern.
Ja, genau.
Wie war das?
Ging das?
Ja.
Das Aufwachsen war sehr schön sogar, weil als Kind ist man natürlich zu sozialen Themen nicht bewusst, soziale, politische Themen. Aber ich muss sagen, in meiner Kindheit wurde ich relativ behutsam behutsam aufgewachsen. Vereinzelt halt rassistische Fälle, aber das war jetzt nur so dämliche Kinderwitze so.
Ja.
Das, passiert halt öfters, aber was ist jetzt nicht rechtfertigt. Aber ansonsten hatte ich in Leipzig eigentlich eine sehr gute Zeit und dieser Rechtsruck in Leipzig, der sich gerade bildet, macht mich auch gerade ein bisschen traurig.
Was ich mich immer gefragt habe, ist, ob Kinder von Vietnamesen oder Vietnamesen, also früher in den 90ern auf jeden Fall, da hast du es ja gesehen hier in
Rostock-Lichtenhagen.
Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass dadurch, dass sich jetzt dieser Rechtsruck so auf Muslime konzentriert, sind so ein bisschen die Vietnamesen, die in Deutschland leben, so aus dem Fokus gefallen. Also es gibt so, früher war der vietnamesische Gastarbeiter, immer krasses Ziel, also so diese furchtbaren Begriffe, diese Zigarettenverkäufer, diese Klischees, also das war, was heute den syrischen Flüchtlingen oder den Flüchtlingen widerfährt, ist damals den Vietnamesen, die in der DDR groß geworden sind oder in die DDR gekommen sind, also auch besonders nach der Wende,
ja, voll.
Widerfahren. Und ist dir das aufgefallen, dass die rassistischen Übergriffe von rechts weniger geworden sind? Oder ist es nur so, das sehe ich als halb Armenier nur so, weil ich eben kein Vietnamese bin und merke es eben nicht.
Die Übergriffe?
Also, dass du beleidigt wirst auf der Straße oder so.
Das passiert vor allem vielen meiner, also ich glaube mich, also ohne jetzt irgendwie mich jetzt so aufmucken zu wollen, aber ich glaube, bei mir passiert es weniger, weil die Leute sich bei mir nicht zu sehr trauen, wie bei zum Beispiel meinen vor allem weiblichen vietnamesischen Freunden. Die werden,
wirklich?
Ja, voll. So auch schon in Berlin, ne?
Wirklich?
Ja.
Von wem?
Unterschiedlich, also Deutsche natürlich, auch, aber auch andere, sag ich mal, Migranten, wie Araber oder so.
Ja.
Dann kommt halt immer so ein Spruch wie, ey, Schlitzauge oder so.
Gewöhnt man sich daran?
Nee. Man gewöhnt sich nicht dran. Und es wird immer beschissen bleiben.
Ja.
Und man muss sich auf jeden Fall dagegen wehren. Sonst wird es nicht besser.
Ja, ist auch vollkommen richtig. Also, dass man eigentlich im Prinzip, es gibt ja diese Diskussion, so ein Sprachverbot, dass man bestimmte Beleidigungen wie die ich eben gesagt habe,
einfach
nicht mehr sagt.
Streicht, ja.
Dass man das nicht, also ich möchte es gerne rücknehmen. Machen wir es doch einfach so. Samira, die ja bei ProSieben arbeitet, wird jetzt, wenn ich ihr diese Datei schicke von diesem Podcast, dieses Wort piepen, was ich gesagt habe.
Okay.
Und damit, warum es gepiept wird und warum es davor im Gespräch ein Piep gab, erfahrt ihr jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen. Der Grund ist, wir haben uns jetzt entschieden, im Gespräch einfach bestimmten rassistischen Beleidigungen keinen Raum mehr zu geben. Also nehmen wir sie einfach aus dem Podcast raus. Weiß ja eh jeder, was gemeint ist letztendlich. Aber umso weniger man sagt, umso, weißt du, wenn wir junge Hörer haben und dieses Wort nicht kannten, kannten es danach. Und ja. Vielleicht wollen wir das auch einfach nicht.
Genau. Einfach nicht mehr solche Wörter verwenden.
Ja.
Und ich glaube, Menschen, also vor allem nicht Migranten, Menschen, also sagen weiße Leute, sollten ein bisschen sensibilisiert werden auf die Probleme, die wir als Migranten und Migrantenkinder haben. Und das nicht unterreden, so. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, also so.
Also, wenn man sagt, so, hey, mir gefällt nicht, wie du gerade über uns gesprochen hast oder wie du mich angesprochen hast oder dass du mich gerade nur auf das reduzierst, soll man nicht sagen, hey, hab dich doch nicht so.
Ja.
War doch nicht so gemeint. Wieso denkst du so, weißt du?
Also ich kann ja versuchen, das zu erklären, warum es diese Reaktion gibt. Ich glaube, weil man sich nicht vorstellen kann, dass du ständig darauf reduziert wirst, dass das das Verletzende ist und man sich in dem Moment, wo man dich darauf reduziert, so wahrscheinlich so denkt, ach, das hört er doch zum ersten Mal. So, oder es gibt ja diese ganz große Debatte, wo kommst du her, diese Frage zu stellen. Das gibt es auch bei uns im Büro, diese Debatte.
Ja.
Für die eine Seite im Büro ist es eben eine Interessensfrage. So, da sagst du halt aus Leipzig. Dann ist die nächste Frage, na, aber wo kommen deine Eltern her?
Dann wird's kritisch.
Genau, dann ist es halt so, und das wurdest du ja auch schon 100 Millionen Mal in deinem Leben gefragt. Ja. Also es ist halt nervig dann ab einem bestimmten Punkt.
Und viele fragen immer nach einer Lösung, wie man es dann sonst herausfinden will.
Wie wäre da deine Lösung?
Ich würde, an meiner Position würde ich sagen, dann lass den Leuten einfach die Zeit, selber darüber zu sprechen. Wenn sie darüber Lust haben, dann spricht man darüber, weil das ist ja nicht vordergründig der Punkt, warum man sich mit den Menschen unterhalten will.
Ja.
Also nicht, weil meine Eltern jetzt aus Vietnam kommen, deswegen unterhält sich nicht mit mir, sondern weil ich vielleicht ein cooler Typ bin. So.
Ja.
Aber wenn die Person darüber reden will, dann soll sie darüber sprechen. Und vielleicht in einer gewissen Zeit, wenn ihr irgendwie per Du seid und euch ein bisschen mehr versteht, kann man vielleicht langsam rantasten. So.
Ja, weil man
als erste Frage, das ist immer, finde ich immer sehr kritisch.
Weil man ja auch das auch im echten Leben mit anderen Leuten ja auch nicht macht. Du gehst ja nicht auf irgendjemanden zu, lernst ihn kennen, so, wo bist du geboren?
Ja.
So, das fragst du ja selten. Also als Berliner fragst du, ist die erste Frage ja immer, kannst du dir schon mal merken, so als Berliner, welcher Bezirk?
Ja.
So, das ist die allererste Frage, die man stellt. Und dann kommt eine Antwort und wenn alles im Westen ist, ist das Gespräch beendet und umgekehrt, die Westberliner sind ein bisschen toleranter, was das betrifft.
Mhm.
Aber ich finde das total interessant und insbesondere auch, und da frage ich mich, ob das die Migrationspolitik der DDR auch war und auch wie unsere Eltern waren, unsere vietnamesischen Brüder und Schwestern, so wie meine Eltern sagen würden.
Damals in der DDR, ja.
Genau. Und auch in meiner Familie, das gibt gar nicht diese Bürgergrenze, wie im Westen zu den türkischen Migranten zum Beispiel. Also
wie meinst du das?
Also ich rede jetzt nur vom Ostberliner. Der Ostberliner hat gar keine Berührungsängste zum eingewanderten Vietnamesen, also jetzt deine Elterngeneration.
Ja.
Das ist so wie wirklich auf Augenhöhe, das spielt überhaupt keine Rolle, dass die Eltern aus Vietnam kommen, zumindest in dem sozialen Umfeld, in der Bubble meiner Eltern und deren Leuten. Im Westen ist es aber oft so, dass du bei den türkischen Migranten oder den italienischen Migranten, die in den 60ern kamen, da ist immer diese Grenze.
Ach so.
Wenn die Leute über die Türken reden, die nach Deutschland gekommen sind, das klingt immer wie die anderen. Aber wenn zum Beispiel meine Eltern und deren Freunde über eben die Vietnamesen in der Fabrik, dann ist es nicht, dann sind es eben, da haben Leute in der Fabrik gearbeitet, ach übrigens, die kamen aus Vietnam. Also das spielte keine Rolle, dass die aus Vietnam kommen, sondern es waren einfach, die haben bei der Produktion mitgeholfen.
Ja.
Auch wieder Rostock-Lichtenhagen als Gegenbeispiel. Natürlich gab es dann auch Anfeindungen, klar, aber eben in diesem sozialen Umfeld meiner Eltern gab es es nicht. Das war dann einfach so, also auch mit dir, das war so. Dass du in Leipzig geboren wurdest, ist für mich das Normalste der Welt. Und es spielt auch überhaupt keine Rolle, dass deine Eltern aus Vietnam kommen, sondern du bist halt Leipziger.
Ja.
So. Dass man dann irgendwann nachfragt, weil wir uns länger kennengelernt haben, weil ich die Geschichte deiner Eltern vielleicht spannend finde. Und tatsächlich ist es ja auch so, ich möchte ja gerne über dich schreiben, wenn du zurück nach Vietnam fährst. weil ich das total interessant. Das ist ja dann ganz normal, finde ich. Also so wie man dann auch erzählt, dass eben mein Großvater Armenier ist und warum habe ich einen armenischen Großvater? Das sind ja, aber genau so kommt es mir bei dir vor.
Ja.
So, ich frage dann irgendwann nach, so, und wann sind denn deine Eltern nach Deutschland gekommen?
Hm.
So, das finde ich dann so auf einem Level, und so wird auch die globalisierte Welt sein. Also da kann die AfD ja noch so viel krakeelen. Das ist halt einfach so, die Welt wird einfach durcheinander und gemischt sein. Und nur so können wir diese Welt auch noch retten, weil wir eben alle zusammenarbeiten und nicht das eine Land macht sein Ding, das andere Land macht sein Ding.
Ja.
Finde ich irgendwie besser. Jetzt habe ich ja so monologisiert. Du musst jetzt mal wieder was sagen.
Ja, man sollte einfach die Menschen sehen und nicht einfach.
Und das klingt kitschig, aber es ist wahr. Ist
aber wirklich so. Man soll einfach nicht irgendwie kategorisieren, hey, der sieht aus wie so und so. Und so und so, und deswegen behandle ich ihn jetzt anders und stelle andere Fragen.
Und du bist natürlich auch der hübscheste Leipziger, den es gibt. Mit vietnamesischen Eltern.
Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm.
Ja, darf dir auch unangenehm sein. Nein, aber du bist auf jeden Fall, wir haben ja in mehreren Votings in der Firma, haben wir ja beschlossen. Oh Gott. Du bist der bestangezogenste Mitarbeiter.
Das hat Ted geschrieben.
Ja, aber es stimmen ja alle zu. Es stimmen ja alle zu. Du hast natürlich nur einen sehr schlechten Musikgeschmack, aber dafür kannst du nichts. Du wirst ja auch noch
Metal ist kein schlechter Musikgeschmack.
Metal ist Lärm.
Außerdem höre ich
auch. Wenn man Metal die Buchstaben umstellt, kommt Lärm raus.
Das ist totaler Blödsinn. Außerdem haben wir auch Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel Radiohead. Hörst du auch gerne, weißt du?
Das stimmt.
Ich höre auch sehr viel gerne progressiven Rock.
Und das höre ich auch sehr gerne und du hörst ja auch gerne Bohren. Haben wir beide. Bohren ins neue Album, sehr gut. Ja.
Kommt immer eine Stimmung.
Was hat dich dazu bewegt, Leipzig zu verlassen? Ich habe dich auch mal in der Deutschen Bahn aufgeschrieben. Reicht, müssen wir nicht weiter darüber reden. Aber also was war für dich der Grund, Leipzig zu verlassen? Ich meine, es gibt ja auch den MDR in Leipzig, du hättest ja auch da arbeiten können. Und
oh Gott, das ist eine Horrorvision, glaube ich.
Warum?
Nee, ich will nicht für einen öffentlichen Rundfunk arbeiten, weil ich mir das sehr bieder vorstelle. Aber der Grund, Hauptgrund ist einfach, ich habe zu einem Zeitpunkt, ich war vor 2 Jahren da, ne? 22 Jahre, 23 Jahre in Leipzig gelebt und ich bin ja nicht ausgezogen in der Zeit, wo ich studiert habe. Ich habe immer noch bei meinen Eltern gewohnt, weil spart Geld und ich war sehr gut angebunden in der Stadt und habe keinen Grund gesehen, irgendwie auszuziehen. War eh nie zu Hause, aber 22, 23 Jahre waren irgendwann genug. Ich habe sehr vieles gesehen und wollte unbedingt in einer größeren Stadt einfach einen neuen Anfang machen und sozusagen mich selbst establishen in einer komplett neuen Stadt.
Ja.
Und selbst halt selbstständig werden einfach. Was manche vielleicht nach dem Abi gemacht haben, aber habe ich nicht gemacht. So.
Aber ich glaube, mittlerweile relativ viele bleiben im Studium, weil man auch noch so, weil man mittlerweile ja auch so jung ist, wenn man studiert. Also du kommst ja mit 17 aus der Schule.
Hm.
Und dann bleiben echt, ich glaube, einige noch bei ihren Eltern und wohnen dann da.
Ich kenne auch voll viele, aber.
Es ist ja zum Beispiel in Berlin, es ist ja mega teuer.
Ja, voll.
Deswegen wohnst du ja in meiner, oh, jetzt bellt der Hund.
Hundi.
Du wohnst in meiner ehemaligen Wohnung.
Ja, darüber bin ich sehr glücklich,
weil
der Wohnungsmarkt immer so hart beschissen ist.
Ja.
Ich habe ja irgendwie 2 Monate mit meinem Mitbewohner, meinen guten Kumpel gesucht und nichts gefunden. Also du kommst zu einer Wohnungsbesichtigung, 80, 100 Leute so.
Ja.
Alle verdienen wahrscheinlich das 5-fache, 10-fache von dir.
Keine Chance. Lustig ist, das denkt ja, glaube ich, jeder, der auf diese Wohnungsbesichtigung geht, denkt von dem anderen, der verdient das 10-fache von mir.
Aber ich glaube, man braucht immer Glück, oder? In Berlin.
Manchmal gucke ich so, was so der Wohnungsmarkt in Berlin hergibt und was so Mieten sind. Und dann fällst du halt vom Stuhl. Irgendwie so 50 Quadratmeter, irgendwie Hinterhaus, 900 Euro warm.
Ja,
wo du da denkst, so irre.
Ja.
Ja.
Es ist 4-fache in Leipzig.
Ja, aber Leipzig wird wahrscheinlich auch irgendwann so teuer werden.
Es steigt ja auch mittlerweile gerade an, aber gut.
Sind deine Eltern eigentlich stolz auf das, was du tust? Verstehen deine Eltern? Also meine Eltern verstehen ja nicht so richtig, was wir alle machen. Das ist ja so, alle Eltern unserer Firma wissen nicht so richtig, was machen die da eigentlich?
Ich versuche meine Eltern mal zu erklären, was ich mache halt so mit Film und dann gestikulieren, weil ich kann ja auch die vietnamesischen Begriffe nicht. Das wird immer so ein Mix aus vietnamesisch-deutsch und dann ein bisschen mit so Gestikulierung, so Film schneiden, hieß das. Das macht alles einfacher und die so, okay, cool. Aber ich habe ganz genau, also wenn ich dir sage, ich mache Post-Production und bereite Schnitt vor, also können die sich nichts darunter vorstellen.
Ja, okay, ja, das kann sogar ich, das ist
ja so, für aber mich dann so. Ich mache ja zum Beispiel Social Media Trailer und so und dann sagst du, ich schneide Filme und dann wissen die auch Bescheid.
Haben die mal eine Folge geguckt?
Ich hoffe, ich glaube nicht.
Hä? Hey?
Oder? Ich weiß nicht, ich muss die mal fragen.
Wir wollten ja eh mal einen Firmenausflug zu deinen Eltern machen, wir wollten die alle mal in Leipzig besuchen.
Dann essen wir alle bei meinem Imbiss.
Ja. ich meine, müssen wir wirklich mal machen. Ich meine, das wäre irgendwie mal lustig. Außerdem muss ich sowieso machen, wenn ich die Reportage über dich schreibe.
Über mich, ja.
Wenn du deine Reise nach Vietnam
machst. Was leider dieses Jahr nicht mehr stattfinden wird.
aufgrund des Coronavirus. Ich halte dich ja dafür ein bisschen überempfindlich, aber du hast auch schon
richtig... Hey, das haben meine Eltern gesagt.
Ja gut, Eltern sind... Also wenn man auf Eltern hört, was Auslandreisen betrifft...
Nee, ich meine, ich habe es ja erklärt. Ja, ich meine, die Situation in Vietnam ist jetzt auch nicht gerade entspannt durch dieses scheiß Virus.
Ja.
Also mir ist dieser Virus ja egal, weil es ist ja nicht schlimmer als eine Grippe. Oder?
Naja, also für junge Menschen, die gesund sind, genau. Ja.
Aber ich habe dann keine Lust, wenn da irgendwie der Notstand ausgerufen wird und nach Deutschland zurückkomme, dass ich in 2 Wochen Quarantäne bin.
Ja.
Das wird alles, halt mein Zeitplan komplett...
Ich glaube auch, dass tatsächlich die vietnamesische Regierung da auch ähnlich rigoros ist wie die chinesische Regierung. Da wird einfach gesagt, jetzt bleibt ihr bitte zu Hause.
Ja.
Also hier würden ja sofort Leute demonstrieren und sagen, ich möchte meine Freiheit selber entscheiden, wen ich anstecke.
Ja, aber die ganzen Schulen sind ja geschlossen in Vietnam.
Ist eigentlich auch ganz geil. Für die Schüler?
Ja, aber ja schon. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber mit den Angstnehmen irgendwie angesteckt zu werden, ist auch nicht geil.
Ja.
Ich meine, es ist auch eine Dunkelziffer, ne? Also irgendwie sind da irgendwie 7. Ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber... Sagen wir mal, so 10 Leute angesteckt, aber 100 Leute angesteckt?
In Vietnam.
Vietnam.
Ja.
Ah, ich glaube, das sind viel mehr.
Ich glaube, das auch in
Thailand. Die Vietnamesen gehen halt nicht zum Arzt, wenn die krank sind. Ist echt so. Mit nach Deutschland genommen. Wenn du krank bist, gehst du nicht zum Arzt. Immer selbst versorgen.
In Thailand ist es ja auch so, da gibt es irgendwie gerade mal irgendwie so 17 Fälle oder 100. Das glaub ich nicht. Also auch viel zu wenig das dafür, dass da irgendwie hunderttausende Chinesen auch vorher, irgendwie genau in dieser Hauptausbruchszeit von Corona, hatten die ja das. Haben die ja schon ihre Urlaube alle gehabt, also für dieses chinesische Neujahr.
Ja, genau.
Und die sind ja dann, das ist ja dann auch in Thailand, machen auch sehr, sehr viele chinesische Familien und Chinesen eben Urlaub und die bringen das natürlich dann mit. Mhm. Und ich glaube, dass wir Thailand Angst hatte, das zu sagen, weil sie dann Touristen verlieren. Also aus dem gleichen Grund, warum du jetzt nicht nach Vietnam fliegst, irgendwie Ende März.
Was ich sehr schade finde.
Ja, ist auch besonders, der März ist ja auch nochmal so ein Kackmonat in Deutschland.
Aber ich fliege ja wahrscheinlich nach Israel, deswegen ist ja auch ganz
gut. Da ist auch schönes Wetter.
Gute Alternative.
Also wir hatten ja auf dem Weg hierher im Auto kurz darüber gesprochen, Israel oder Marokko, ich würde dir auch Israel sagen.
Ja.
Es ist entspannter und die Distanzen sind kleiner, weil bei Marokko musst du echt so Auto fahren oder Bus. Ja. Aber das nervt auch. Also du bist so, also du kannst dann ins Hochgebirge fahren, was toll ist.
Ja.
Dann musst du, wenn du aber Strand willst, musst du wieder 24 Stunden Bus fahren. Also es ist so, es dauert alles einfach sehr lang. Und bei Israel hast du alles innerhalb von in kleinsten Abständen.
Was mit Ägypten?
Da stelle ich mir, also ich kann ja jeden nach dem Uncovered-Organhandel-Film, kann ich nicht mehr nach Ägypten einreisen, weil ja der ägyptische Staat mich verklagt hat.
Aber wie fandest du es dort?
Ich fand es mega nervig. Also in Kairo fand ich es furchtbar anstrengend. Wirklich? Aber es lag auch
daran. Aber lag es daran, weil du gedreht hast? Oder?
Ja, also ich war auch noch nie vorher in Ägypten und wir hatten in Kairo, war das Thema so unfassbar düster.
Oh ja, stimmt.
Und da hast du dann, düster. Weißt du, du stehst irgendwie 8 Stunden im Stau, um ein Interview 10 Minuten von deinem Hotel entfernt zu führen. Mhm. Dann erzählt er dir irgendwie, ja, ich wurde von irgendwelchen ägyptischen Ärzten missbraucht, sexuell.
Und das macht dich dann natürlich fertig.
Und irgendwie danach haben sie mich mit HIV angesteckt und trotzdem er war HIV-positiv und trotzdem haben sie seine Leber irgendeinem alten, reichen Rentner eingebaut. Und dann denkst du so, oh, das schlägt dann so auf diese allgemeine Stimmung. Und das war natürlich toll, denn wir sind dann irgendwie zu irgendeinem Hügel gefahren, wo du so ganz Kairo, ist ja auch ein riesiger Moloch, diese Stadt.
Ach so.
Und dann hast du dahinter so diese Pyramiden gesehen und das war dann schon alles beeindruckend.
Mhm.
Aber so Urlaub würde ich jetzt in Kairo zum Beispiel nicht machen, aber Ägypten ist ja auch eher so All-Inclusive-Pauschalurlaub.
Was wir ja auch nicht machen wollen.
Eben, also da ist Tel Aviv ist perfekt. Du fährst dann nach Tel Aviv, machst irgendwie 4 Tage Party, guckst dir die Stadt an, liegst am Strand und dann sagst, okay, lass uns doch mal nach Jerusalem oder Yad Vashem, Holocaust-Museum angucken, Shoah, was ich dir sehr empfehlen kann. Das ist ein ganz, ganz toll gemachtes Museum.
Okay.
Ich habe mich ja in meinem Studium sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit der Shoah.
Wieso?
Ich fand das sehr interessant, wie Deutschland dazu, also mich hat diese Frage sehr bewegt, wie konnte das hier eigentlich passieren in Deutschland?
Ach so, ja.
Und dann habe ich so ganz viele Bücher dazu einfach gelesen und dachte, das mache ich im Studium noch weiter. Und dann war meine nie geschriebene Magisterarbeit, hatte das Thema, also es wäre dann jetzt die Masterarbeit, wie unsere Generation, also die dritte Generation, den Holocaust aufarbeitet, mit welchen Mitteln.
Hm.
Also das wäre dann Aufarbeitung des Holocaust der dritten Generation am Beispiel von Maus. Das ist so ein Comic.
Mhm.
Und X-Men. Das ist da, wo es ja auch, es geht ja bei X-Men ganz viel.
Ist X-Men?
Ja, Magneto. Magneto hat seine Spezialkräfte entdeckt, als seine Eltern deportiert wurden.
Oh.
Ja, also sozusagen, du kannst ja dieses Thema erzählen, ohne dass du das so verschreckend für eine ganz, ganz junge Generation machst. Und du kannst auch nicht mit Adorno und mit der Gedankenphilosophie zu diesem Thema kommen. Und du kannst nicht, das ist für den, also am Armutstisch von Intellektuellen, aber du willst ja Leute erreichen, dass sie darüber nachdenken und es nicht vergessen. Und dann ist ja der Comic das richtige Mittel.
Gute Medium dazu,
Genau, und das war darüber, und deswegen bin ich auch nach Yad Vashem gefahren und fand das einfach so beeindruckend, weil das auch total modern ist, wie sich mit diesem unvorstellbaren Grauen einfach auseinandergesetzt wird. Das ist überhaupt nicht so deutsches Museum-mäßig, sondern das ist wirklich eine unfassbar moderne Ausstellung, die dir so die Beine wegreißt, wenn du da durchgehst. Ja. Aber kannst du dir angucken.
Mach ich, recherchiere dann mal.
Ja. Ja, jetzt haben wir noch jetzt einfach viel geredet. Urlaubstipps,
wie man zu
Aufwachsen in Leipzig,
Fernsehen kommt.
Wie man, ach, sag mal, genau. Wolltest du eigentlich zum Fernsehen? Wie hast du eigentlich uns gefunden? Wolltest du zu Uncovered? Was war denn überhaupt der Grund, dass du dich bei uns beworben hast? Das kann ich mich gar nicht daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Gruppe von Praktikanten gab, die wir alle im Bewerbungsgespräch hatten.
Wie bitte?
Es gab ja mehrere Praktikanten. Du warst
weiß es nicht.
Ja, es gab so 6, 7.
Gegen wirklich?
Ja, du hast dich gegen 6.
Ich habe mich durchgesetzt.
Du hast dich durchgesetzt. Ja,
krass.
Die anderen haben wir alle umgebracht.
Wow. Das haben wir nicht, Leute.
Nee, aber es waren so 6, 7 Praktikanten und du hast uns am meisten überzeugt. So, weil du eben so...
Der Kurtenasiate.
Das? weil du hattest so Bock auf irgendwas so machen.
Ja.
So, und da du ja kreativ arbeiten solltest und dann auch optisch einfach schon aussahst wie ein Kreativer, dachten wir, das passt irgendwie. Und der ist lustig und wir fanden dich cool und deswegen warst du dann plötzlich da. Aber haben wir das ausgeschrieben und du hast es gefunden?
Das war eine Ausschreibung.
Okay.
Also nach meinem Studium, also kurz Recap, nach meinem Studium, ich habe Medientechnik an der HTWK Leipzig studiert. Nach meinem Bachelor war es quasi auf Sinnesuche, was ich machen will und wollte unbedingt kreativ sein. Und eigentlich hatte ich mich vorgestellt als Grafiker.
Das machst du ja auch noch. Das musst du auch mal erzählen. Alle Pitch-Papers,
so.
Alles, was irgendwie mit Grafik zu tun hat, baut Fug auch noch.
Aber ich habe leider kein großes Portfolio gehabt und bin dann krass einfach überall abgeblitzt worden von den ganzen Firmen. Und dann habe ich schon gesagt, okay, aber Film und Fernsehen mag ich ja auch. Und da habe ich es war richtig lustig an einem Abend, weil es war ganz kalter Winter. Ich wollte gar nicht raus, aber eine Freundin aus Paderborn Paderborn kam und meinte, ja, Fug, komm nochmal, wir chillen nochmal wieder. Lass uns mal chillen, sei lang. Und dann habe ich mich dazu gerungen, da hinzufahren. Und da war ein Kumpel von ihr dabei. Der ist irgendwie Autor oder so. Und der meinte zu mir, ich habe mit ihm darüber geredet, dass ich ja gerade auf Suche bin, was ich machen will. Ich meinte, guck mal auf Crew United. Da gibt es viele Stellenangebote wegen für Fernsehen und Film.
Ja.
So, ja, okay, dann gucke ich es mal. Und dann war hier mit Uncovered.
Ja, lustig.
Die Ausschreibung. Und das ist der große Fun-Fact, weil ich habe damals die GQ gelesen.
Ah, stimmt, genau.
Und ich habe immer als Teenager ganz gerne deine Kolumnen gelesen.
Ja.
Die Tilo Mischke-Kolumnen. Da habe ich mich sehr so gefreut. Und dann war es so, ach so, der macht jetzt auch Fernsehen.
Ja.
Ist ja lustig. Dann habe ich mir alles angeschaut, was du jetzt machst. Und war so, oh cool, das klingt alles sehr interessant. Und dann habe ich mich beworben.
Oh, dann hast du dich durchgesetzt gegen 7. Und jetzt machst du alles, was mit Gestaltung zu tun hat und die tollen Trailer, die wirklich, wirklich toll sind. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich meine, selbst bei Pro7 und die haben 1 Million Trailer laufen bei denen über den Schreibtisch. Darfst du. Kannst du sagen, die sind nicht so doll.
Ist okay. Ja, die Trailer sind halt ehrlich alle beschissen.
Das ist halt, wenn du so als Riesen, die sind nicht beschissen, die sind halt so, wenn du eine Firma bist, die so groß ist und so, die haben so einen Trailer-Output, da muss man sie auch in Schutz nehmen. Das gibt halt, weißt du, du hast diesen ganzen, du hast diese ganzen Freiheiten, genau. Und ich glaube, dass die jungen Trailer-Cutter von Pro7 auch gerne andere Sachen machen wollen würden, aber sie wissen halt, okay, das geht durch 70 Gremien, bis das irgendwie abgenommen ist, da mache ich das lieber gleich so, wie die Alten das wollen, wo wir wieder beim Anfangsthema sind, wie die Alten es wollen.
Ah ja.
Aber deine Trailer kommen ja da auch total gut an. Oder wenn wir auf irgendwelchen Präsentationen an Cover zeigen, dann zeigen wir halt deinen Trailer. Und das finden die ja dann, das haben wir ja bei dieser Boda-Geschichte, da habe ich ja auch deinen Trailer gezeigt und alle so, wow, voll gut, ich will die Sendung sehen, also es funktioniert. Und ich mache ein bisschen viel Werbung für dich, nicht, dass das irgendjemand hört und dich dann abwirbt.
Ja, was ich aber gut fand, dass ich halt ihm ja auch die Freiheit gelassen habe, sozusagen über die Musik zu entscheiden und dass ich halt zum Beispiel einen Kumpel habe, Martin, der die geile Trailer-Musik für uns komponiert hat.
Und das ist so cool, weil dann ich erzähle...
Das ist so, das Coworking, was ich so geil finde, mit anderen Leuten zu arbeiten, so mit dir über das Konzept, mit Martin über die Musik. Und
das macht total Spaß, weil ich erzähle dann total gerne, weil wenn dann so Leute schreiben, irgendwie der Trailer ist total gut und die Musik ist krass und dann macht es mir so viel Spaß zu antworten, ja, wir lassen auch die Musik komponieren.
Ja.
Das ist nicht irgendwie so Stockmusik. Das ist
keine Stockmusik, ja.
Und das, da ist man einfach stolz. Also
voll.
So auf alles und alle und jeden, der da mitmacht. Und Martin macht das auch, also der Komponist.
Ja.
Der macht ja auch die, hat ja auch die Melodie, die ihr hier bei dem Podcast immer hört.
Stimmt, das ist ja die von Uncovered.
Also die Hörerinnen und Hörer, die Anfangsmelodie von ist auch von Martin hatte. Das war aus dem Trailer, glaube ich, so
von Uncovered 3,
den Trailer. Genau. Ja, ich würde ja so gerne mit dir reden über 2020, was jetzt alles auf uns zukommt.
Aber das sehen wir nicht.
Ich glaube, wann dürfen wir das? Ich glaube, so Ende März dürfen wir bestimmt was sagen.
Ich dachte Ende Februar.
Nee,
okay.
Ende, wir dürfen ja nicht darüber reden.
Achso,
Ende Februar. Kann auch sein, dass wir Ende Februar was sagen, aber ich glaube eher Ende März. Das ist ja
das. Ich bin gespannt einfach.
Ja. Wovon träumst du eigentlich, wenn du so weiterdenkst? Also du willst jetzt noch mehr Schnitt machen, du willst jetzt, dann machst du mal so einen Teil von einer Uncovered-Folge und irgendwann willst du dann wahrscheinlich mal eine ganze Uncovered-Folge machen. Was ich dir auch vollkommen zutraue. Also ich würde
trauen. Meinst du?
Ja.
Das ist der Next Step, ja.
Willst du auch mal einen Film, also einen Kinofilm schneiden?
Ganz groß will ich schon irgendwann auch Richtung Director gehen.
Ja.
Und halt einen Film machen einfach.
Regie.
Regie und ja.
Traue ich dir zu.
Also ich bräuchte dann natürlich jemanden, der mir gut schreiben kann, weil schreiben kann ich absolut nicht.
Ja.
Aber also ich habe immer sehr Vision und ich brauche jemanden oder ein Team, der mir das dann so diese Visuelle einfach verwirklicht.
Das ist auch so faszinierend bei uns, dass wir diese Teamwork, was du auch bei dem Trailer, das funktioniert ja irgendwie auch einfach.
Voll.
Also wir zum Beispiel werden jetzt hier nach diesem, ach, da dürfen wir nicht drüber reden.
Nee, können
wir nicht reden. Das ist dann so befriedigend, ja, dass diese Teamwork so aufgeht, so. Also auch so ein bisschen so eine Wir-loben-uns-selber-Firma. Aber ist egal, wir können auch nochmal eine Folie machen. Wer gerne Praktikant werden möchte bei
Plus Effect, Werbung.
Genau, Plus-Kaffee Party 2. Ihr könnt euch gerne bei uns bewerben. Ihr schickt uns eure Bewerbungsunterlagen.
Ja, das ist keine Stellenausschreibung, oder?
Praktikum, also einfach mal gucken.
Achso, okay.
Hat Hannes auch gesagt, soll ich nicht mehr machen. Na egal. Ihr könnt aber trotzdem, vielleicht, wenn ihr Lust habt, bewerbt euch doch bitte einfach. So, könnt ihr gerne machen. Also die Arbeitsbedingungen sind hart. Aber sie sind, machen auch Spaß.
Ja.
Und wir machen einmal im Jahr keine Netzwerknacht. Wir wollten ja dieses Jahr eine Netzwerknacht machen wieder. Also,
machen wir das noch?
Ich hoffe. Der Plan war ja im neuen Büro, diese Netzwerknacht zu machen.
Aber echt?
Wir könnten es natürlich auch in dem ausgeräumten alten Büro machen, wenn wir das neue Büro haben. Dann können wir da einfach dann als letzte Veranstaltung können wir eine Netzwerknacht machen.
Ja, wollen wir das mal, keine Ahnung, Anfang März machen oder so?
Ja, ich würde es einfach machen.
Na, wir müssen ja immer Zeit haben.
Wir müssen einfach am Wochenende mal festlegen.
Ich schreibe ja mal eine Gruppe.
Stimmt, wir können.
Als Antwort antworte mir nur Nils.
Stimmt eigentlich. Wir finden jetzt einen Termin. Wir machen jetzt hiernach, legen wir den Termin fest.
Aber ohne Nils, und Hannes?
Mit Nils und Hannes.
Okay.
Wir machen dann so eine Doodle-Bubble.
Okay.
Und finden dann so einen Termin. Wir müssen es auch jetzt machen, weil wir dürfen darüber nicht reden.
Ja.
Ja.
Aber Netzwerk nach habe ich Bock.
Ich auch.
Netzwerk nach heißt
wir sind ja auch, zocken, wir sind ja auch grundsätzlich ein sehr nerdiges Büro, ne?
Bild.
Ja.
Also was Gaming angeht, voll.
Sehr nerdig. Wir haben auch vor kurzem festgestellt, alle haben irgendwie, sind kauzig, also auch du.
Kauzig?
Ja, also so seltsam. Wir sind so alle, ja, sind so sehr spezielle Typen, die bei uns arbeiten.
Ich bin sehr kauzig, ja.
Ja, was ich aber gut finde. Also auch jeder, wirklich jeder einzelne Mitarbeiter. Mit Hannes habe ich darüber gesprochen. Hannes ist unser Filmgeschäftsführer, der auch hier in diesem Podcast schon mal war.
Ah ja?
Ja, ganz.
Mit Nils, oder?
Genau, ganz am Anfang. Und wir haben ja mal Ende letzten Jahres haben wir ja diese Läuft schon Uncovered Crossover-Folge gemacht.
Davon habe ich gar nichts mitbekommen.
2,5 Stunden irgendwie.
Wirklich?
Die nur chaotisches Gerede. Irgendwie so. Und da habe ich Hannes gefragt, so, wer bei uns in der Firma ist eigentlich nicht seltsam? Und dann so, da war dann das Einzige, der schöne Tom. Der ist eigentlich der Normalste von uns allen. Der schöne Tom ist ein Redakteur, mit dem wir auch schon viel gedreht haben für Uncovered. Und zwar... Wir haben gedreht Heroin, Bulgarien war er mit dabei, als Kameramann, Tadschikistan war er mit dabei.
Stimmt, ja. Also Heroin, ja.
Genau. Und sein Spitzname ist der schöne Tom, weil er doch so hübsch ist.
Der nicht Europäer mittlerweile.
Ah, ja, stimmt, der nicht mehr zur EU gehört.
Wurde ja ausgeschlossen jetzt.
Ja, es macht Spaß. Das kann man, glaube ich, als Fazit festhalten. Und ich glaube, du bist ein guter Beweis dafür, dass man klein anfangen kann und gleich sofort eigentlich bei den Großen mitspielt, weil es keinen kleinen gibt.
Also manchmal... Wenn ich so Revue passieren lasse, ist es schon krass, so wie schnell alles ging und das einfach so zack, 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 zack und irgendwie selbstverständlich, aber auch nicht so gleichzeitig, weißt
ja
du? Also ich habe das nie selbstverständlich genommen, aber ich habe selbstverständlich genommen, dass ich irgendwie an mir wachse so.
Ja.
Und dass ich aber so schnell da bin und so schnell lerne und mache, ist schon, wenn ich jetzt irgendwie da rückblicke, ziemlich krass.
Was ich noch interessant finde, ist, da du ja wie wir alle eigentlich, außer ich, der noch Tatort und Traumschiff guckt, kein Fernsehen siehst.
Ja.
Wie ist das eigentlich, für so ein altes Medium zu arbeiten? Also wo hast du das Gefühl, als Mensch, der dieses alte Medium fast gar nicht mehr nutzt, außer dass er dafür arbeitet, wo könnte man sich ändern? Wie könnte man moderner wieder werden? Also ich habe immer das Gefühl, wir sind schon sehr modern, aber finden eben...
Meinst du inhaltlich oder...
Generell auch mit der Sendung und wie mit der Sendung umgegangen wird.
Ich finde unsere Sendung ist eigentlich super und ich finde es eigentlich ein Format für online. Also sowas wie Online-Streaming-Dienste wie Netflix oder so, wenn ich ehrlich bin.
Ja, sagen lustigerweise immer alle.
Ist halt leider
wirklich. Aber wir laufen ja auch auf Joyn. Aber das ist auch so krass wieder. Das ist wieder so ein Beispiel, du findest uns nicht bei Joyn.
Ja.
Du gibst irgendwie Thilo Mischke ein. findest nichts. Du gibst irgendwie ISIS ein, findest du nicht. Du musst irgendwie uncovered. Nur wenn du das Wort uncovered eingibst, findest du diese Sendung.
Das wissen wahrscheinlich manche gar nicht so. Ne?
Und dann gehen dir einfach Zuschauer verloren auch.
Ja, ich finde einfach, Fernsehen muss mehr an das jetzige, den jetzigen Zeitgeist einfach anschließen. Online, vernetzen, connect. Also versuchen sie auch mittlerweile zum Beispiel mit Join, aber viel aggressiver.
Ja.
Weil sonst geht das voll bergab, finde ich.
Ja, weil es dann immer nur diese kleine Plattform sein wird, die von ProSieben eben irgendwie mitbetrieben wird oder so und nicht so ernst genommen wird. Weil ich glaube nicht, dass das Fernsehen so lange Zeit hat wie zum Beispiel Spiegel Online, wo dieses Spiegel Online immer so nebenher lief, bis es jetzt eben in den letzten 5-6 Jahren zu eigentlich dem wichtigsten nachrichtlichen Medium in Deutschland geworden ist. Und beim Fernsehen ist es so, ich glaube, Fernsehen ist einfach irgendwann vorbei. Und dann, wenn du dann keine Alternative dir gebaut hast, wie zum Beispiel Join, dann hast du Pech gehabt.
Aber, beziehungsweise wird Fernsehen eher eine Nische oder meinst du richtig vorbei? Ich meine, Radio war ja auch präsent, bis Fernsehen kam.
Ja, ich glaube.
Es gibt ja immer noch Radio an sich. Nicht mehr in der Form wie damals, aber.
Das stimmt, aber zum Beispiel früher hast du halt Radio gehört in der Küche und irgendwie beim Saugen. Heute hast du Podcast. Und aber du hast halt bei Radio ist es eben immer noch so, viele hören eben noch es gibt halt so einen Zweck für Radio bei Autofahrten.
Okay.
Also ganz viele Leute, glaube ich, hören immer noch im Auto Radio.
Ja, voll.
So.
Merkst du ja auch, wenn.
Und das Fernsehen hat es nicht. Es gibt keinen Ort, den man exklusiv nutzt für Fernsehen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Fernsehen verschwindet,
höher.
Weil zum Beispiel jetzt, wir sitzen hier in diesem Wohnzimmer, da hängt dieser riesige Fernseher.
Das ist echt groß.
Ich habe nicht mal mehr einen Kabelanschluss. Also so, ich gucke halt über die Apps so der jeweiligen Sender. Und dafür musst du natürlich auch Programme herstellen. Aber die wirtschaftliche Auswertbarkeit, also die Preise für Werbung auf solchen Sachen sind halt viel kleiner.
Ach so.
Und eben so ein teures Programm wie Uncovered lässt sich eben nur finanzieren durch so eine Werbung oder eben durch GZ-Beiträge, wenn wir jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen wären.
Ja.
Deswegen finde ich GZ-Beiträge, viele sind ja dagegen, ich finde das gar nicht so schlecht, also weil alle sagen zwar, oder viele sagen immer, es gibt nur Schrott von unseren GZ-Beiträgen. Aber
es gibt auch gute Sachen.
Ganz viel. Also
von Funk zum Beispiel, es gibt so geile Sachen.
Ja.
Also so nicht nur so wissenschaftliche Beiträge oder Sendung, sondern auch so generell.
Das ist so lustig. Ich habe mit der sehr geschätzten Kollegin Katja Hahn, die ja unsere verantwortliche Redakteurin bei ProSieben ist, haben wir vor 6 oder 7 Jahren darüber nachgedacht, sowas wie Funk zu machen. Also du machst einen Galileo-Kosmos auf YouTube, wo es so verschiedene Kategorien, also wie Funk.
Ja, ja, genau.
Also sozusagen, du hast diesen Kosmos aus dieser Sendergruppe, wo junge Gesichter ausprobiert werden, wo du so Sachen machen kannst.
Ja.
Aber da war dann eben bei Galileo, weil da lief es halt immer gut. So, da war kein Interesse, dann machst du es halt einfach nicht. Also das ist so wie Kopfschmerztabletten. Du nimmst die halt auch erst, wenn der Kopfschmerz unerträglich ist.
Ja.
Davor versuchst du es noch ohne Kopfschmerztablette. Wie lange laufen wir eigentlich schon? Obwohl ich gelernt habe, dass man das...
52 Minuten, sehe ich richtig?
Das ist aber eine richtig schöne Zeit schon.
Wie lange geht denn...
Oh, sorry. Immer so 52, also immer eine Stunde ungefähr. Ich bin auch gerade sehr überrascht, wie...
Wie man merkt, höre ich nicht so viel Tilo Mischke Uncovered Podcast.
Also als Aufgabe bitte alle Folgen hören, gleichzeitig.
Ich habe ja 2 gehört.
Welche hast du denn gehört?
Die, wo es dir nicht so gut ging?
Die, da gibt es einige Folgen.
Das war so ein Zweiteiler mit Julia. Wo Leute Fragen an dich gestellt
haben. Ah ja, genau.
Wo du so einen seelischen, quasi,
also nicht ja, das Buch,
aber das war sehr deep.
Ja.
Das hat mich voll überrascht. So.
Weil die Fragen so gut waren. Das müsste man mal wieder machen. Das war, weil die Fragen über Instagram, die dann eingetrudelt sind, einfach richtig gut waren. Und das waren dann, da hatte ich so wahnsinnig Lust drauf zu beantworten, weil da war ja im Thema auch, keiner stellt so wirklich Fragen. Und dann waren die Fragen aber über Instagram so genau die Fragen, die man sich mal wünscht, über die man erzählen will. Deswegen war das, das hat Spaß gemacht mit Julia.
Ja,
wie gesagt, Julia hat tolle Arbeit als
Podcast-Praktikantin geleistet. Ich meine, so an dem Podcast-Tag warst du sehr aufgebracht, oder?
Ja, ich glaube ja.
Und als du dann ins Büro kamst, warst du sofort, Julia, wie geht's eigentlich? Bist du voll fertig?
Ja, am Ende eines Jahres bist du einfach auch fertig. Also nach so einer Produktion von Uncovered ist nicht mehr viel emotionale Energie übrig.
Ja,
dass man lässt nichts, man ist sehr verletzlich einfach dadurch, weil man alles, was man gesehen und erlebt hat, muss verarbeitet werden.
Das frage ich mich auch immer so, wie du das schaffst.
Na, irgendwie.
Das sind so manchmal zum Teil so krasse Sachen, die bleiben, würden bei mir mein ganzes, also
die bleiben. Die bleiben. Also das habe ich auch in einer ganz frühen Podcast-Folge mal, immer wenn mir jemand diese Frage stellt, denke ich an den Toten aus El Salvador.
Oh Gott.
Das ist jedes Mal, wie verarbeitest du es eigentlich? Es ist immer dieser tote Jugendliche in El Salvador, den ich dann habe. Sofort poppt der diese gelb-blaue Leiche, die zusammengehackt da in diesem Loch liegt, vor meinem inneren Auge auf. Könnte es aufmalen, so genau sehe ich es. Also und es kommt immer dieses Bild bei dieser Frage, weil das ist für mich so der Inbegriff der schwer verarbeitbaren Situation. Dieses ein toter 16-Jähriger, dem die Beine abgeschlagen wurden. So der verwest halb. Der weinende Vater daneben. Das ist so, bleibt es ist lustig, weil das habe ich in diesem Podcast auch schon relativ häufig erzählt, eben als Beispiel dafür. Und aber das ist dann, das ist so lustig, was dann so in meinem Kopf passiert, wenn mir jemand diese Frage stellt und ich das, aber ich erzähle das ja dann ganz selten. Jetzt in dieser Situation erzähle ich das.
Ja.
Und wenn mich jemand fragt, wie verarbeitest du das, dann sage ich meistens so, ja, geht schon, irgendwie kriegt man es hin. So, aber die Wirklichkeit ist, ich habe diesen Toten vorm inneren Auge.
Oh mein Gott. Ich meine, du erlebst dann immer noch weitere Sachen mit jeder weiteren Reise. So,
ja, weißt du? Es stapelt, aber irgendwie, ich wollte das ja.
Okay.
So, ich habe vor kurzem darüber geschrieben. Genau über dieses, ich wollte das ja.
Ich weiß es nicht.
Habe ich vergessen. Wo war denn das? Habe ich vergessen.
Vergessen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Hab schon mal Respekt davor, wenn ihr.
Ja, aber das Krasse ist.
Krasse Länder reist und dann.
Aber
also, ich meine, wir haben ja immer selber Angst, dass da euch was passiert, ne?
Ja. Ja, ist ja auch mal eine sehr schöne Verabschiedung und ein sehr schönes herzlich Willkommen. Da freut man sich wirklich, wenn man wiederkommt und das ganze Büro freut sich, dass man wieder da ist und nichts ist passiert.
Voll.
Das ist dann so ein, man ist ja dann immer so ein bisschen durch den Wind, insbesondere wenn man aus so ganz gefährlichen Ländern kommt.
Ja.
Und du bekommst dann Landestegel, steigst dann in dein DriveNow und wirst dann von irgendeinem Idioten angehubt, der dann, weil du nicht bei Gelb noch gefahren bist.
Und dann denkst du dir, so, okay.
Ach du Arschgeige, wenn du wüsstest.
Ja.
Und dann ist man so, wirklich, man hat so wie so Jetlag, obwohl zum Beispiel Irak hast du kein Jetlag, es sind bloß 3 Stunden Unterschied.
Ja.
Aber man fühlt, man ist so ganz schwammig und so ganz blasig irgendwie.
Ja.
Aber ohne deine Arbeit in der Postproduktion, jetzt musst du dir mal vorstellen, ich meine, stell dir mal vor, du verkackst das Material, dann ist das alles
weg.
Ist weg. Wie machen wir das eigentlich, dass es das nicht passiert? Haben wir dann Sicherheit?
Wir haben noch 2 Backups immer auf dem Dreh. Oder 3, 4 sogar.
Aber
also die Kameramänner machen noch immer ein Backup. Stimmt. Die Karten,
Frage.
Backup, noch ein Backup.
Ja.
Und ich mach's dann auf dem Server. So.
Ja.
Ist immer gesichert, keine Angst.
Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile den 2. Sicherheitsserver oder steht der immer noch im Büro?
Wir haben nur 1 Server.
Haben wir nicht mal 2 gehabt, damit wir die Daten spiegeln?
Das Archiv ist unten.
Okay.
Wir haben jetzt noch einen Archivsatz. Egal, ist
ja
egal.
Ja, ist egal. Vielen Dank, dass du da warst, Fuchs.
Ja, voll gerne.
Das war eine sehr schöne Folge. Das machen wir nochmal. Das war jetzt wirklich sehr einfach. Und du hast auch, ich weiß jetzt nicht, liebe Leser, liebe Hörer, liebe Hörerin, schreibt doch Fuck auf Instagram und folgt ihm auch bitte. Das ist ein sehr künstlerisch wertvoller Kanal.
Wo ich leider nicht so viel poste.
Oder folgt auch gerne mir auf Instagram und schreibt, hat Fuck genuschelt? Wenn
bestimmt,
nicht,
bestimmt.
Bezahlen wir ihm groß beim Logopäden für den nächsten Podcast.
Voll gemein. Ich werde immer gemobbt.
So, jetzt gucken wir mal, ob das hier alles geklappt hat.
Sehr tragisch.
Ja. Soll ich einfach auf Stopp drücken? Ja,
Stopp.